Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe des Zeitpolster-Podcasts. Wir beschäftigen uns heute mit einem sehr besonderen Thema, nämlich mit dem Thema Migration, zugewanderte Menschen oder wie es ein Künstler, der Ulrich Gabriel, in Vorarlberg einmal formuliert hat, es gibt die Einheimischen und die Zweiheimischen. Ich finde das eine sehr schöne Gegenüberstellung. Zweiheimisch bedeutet ja auch, an mehreren Orten zu Hause zu sein. Das ist vielleicht etwas, das uns in diesem Podcast noch öfter beschäftigt auch. Und ich darf besonders begrüßen eine der ganz ausgewiesenen Expertinnen zu diesem Thema in Österreich. Und ich freue mich sehr, Eva, dass du dir die Zeit nimmst, dich heute mit uns über dieses Thema Migration, Zugezogene und das gute Altwerden unterhältst. Herzlich willkommen.
Einen schönen Nachmittag, lieber Gernot, und vielen Dank für diese Einladung in euren Raum. Ich bin die Eva Grabherr. Ich schätze sehr, dass ihr das Thema Alter und Migration setzt. Ich schätze es auch sehr, dass ihr das Thema gesellschaftliche Verschiedenheit setzt und euch fragt, was das mit Alter, Migration zu tun hat. Ich stelle mich vielleicht kurz vor, Gernot, nur damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mich auch einschätzen können. Ich leite hier in Vorarlberg, im westlichsten Bundesland Österreichs, einen Kompetenz- und Wissensort für die Fragen von Zuwanderung und Integration, und das seit 20 Jahren. Wir sind auf Vereinsbasis organisiert, also auch wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation. Wir arbeiten aber viel und intensiv mit der Vorarlberger Landesregierung zusammen, mit den Gemeinden zusammen, mit vielen Institutionen zusammen, aber auch mit Migrantenorganisationen zum Beispiel. Wir sind so ein Akteur, der sehr viele Kontakte zu verschiedenen Akteuren, Akteurinnen, Gestaltern in diesem Feld hat. Und ich glaube, was uns auszeichnet hier als Stelle, ist, dass wir einerseits die Daten sehr gut kennen, also das ist uns wichtig. Wir beobachten wirklich Gesellschaft, auch auf Datenebene, aber dass wir einen wirklich täglichen Kontakt zu Menschen haben, die in diesem Themenbereich arbeiten, und auch einen täglichen Kontakt zu Menschen, die, ja, ich sage jetzt einmal, so eine Art die Akteure in diesem Feld sind, also zugewanderte Menschen, aber auch Menschen, die schon länger in diesem Land leben und mit zugewanderten Menschen zu tun haben. Also ich würde sagen, uns zeichnet aus, einerseits die Theorie und andererseits aber auch dieser starke Praxisbezug. Und zu diesem Altersthema kann ich dir nur sagen, wir sind ja auch so ein bisschen, wir sehen bei uns auch die Aufgabe, ein bisschen seismografisch unterwegs zu sein, also Themen früh aufzugreifen. Und dieses Thema zum Beispiel Pflege und Alter kommt in den letzten Jahren zunehmend, und zwar von Seiten der Zugewanderten, wird das Thema an uns herangetragen, aber auch zum Beispiel von Gemeinden und Integrationsbeauftragten in Gemeinden. Das stellen wir fest. Und wir haben selber schon entschieden, jetzt ein bisschen strukturierter auch zu diesem Themenfeld zu arbeiten.
Das trifft sich ja ganz wunderbar. Wir sind mit unserem LEADER-Projekt im Pongau Zeit schenken und vorsorgen ein bisschen mit diesem Fokus unterwegs zu sagen, wie erreichen wir als Organisation denn auch Freiwillige, aber auch Betreute aus den unterschiedlichen Kulturkreisen, zugewanderten Gruppen, aber auch dabei zu lernen, was ist denn das, was da jetzt stattfindet. Also ich erzähle jetzt vielleicht noch eine Geschichte von gestern. Ich war gestern im Zug und setze mich von Linz her und setze mich zufällig an einen Tisch im Zug, wo zwei türkischstämmige junge Frauen sitzen. Und die kamen gerade von ihrer Dienstprüfung. Es sind Zollbeamte. Und das war total schön, mit denen dann zu reden. Und ich habe gefragt, horcht, Wie ist es bei euch in den Familien mit dem Thema Altwerden? Sie wollten auch wissen, was wir so tun und was ich mache mit Zeitpolster, haben sich doch sehr interessiert. Und die Antworten haben mich wirklich nachdenklich gemacht. Die jüngere der beiden Frauen hat zu mir gesagt, wir haben in der Türkei ein Feld, da sind alle aus der Familie beerdigt. Und würde ich jetzt sterben, würde ich auch dort beerdigt werden. Und ich habe mir gedacht, finde ich super spannend. In Vorarlberg haben wir jetzt seit vielen Jahren einen muslimischen Friedhof, um hier auch, ich sag mal, allen Lebensaspekten auch gerecht zu werden. Und dieses Bedürfnis, hier einen muslimischen Friedhof zu haben, auch abzudecken. Und trotzdem war es so klar. Im Weiteren erzählte sie mir, dass die Älteste sei irgendwie ihre Oma, die sei jetzt in Pension, aber die ist fit und geht wandern und turnen und schwimmen und macht so alles. Aber die Onkel sind in der Pensionierung zurück in die Türkei gezogen. Und die zweite der jungen Frauen hat dann zu mir gesagt, ich glaube, das wird sich verändern mit unserer Generation. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, zu sagen, was ist denn die Entwicklung, wie können wir das verstehen? Und da freue ich mich jetzt auch mit dir nochmal mehr ins Gespräch zu kommen, um hier wirklich manches auch besser einordnen zu können und besser zu verstehen. Wie ist denn das? Ja, was entwickelt sich denn da jetzt so in diesen unterschiedlichen Altersgruppen? Ist das Thema Altwerden hier für Migranten oder für verschiedene Gruppen, die hierher gekommen sind, um zu arbeiten, um zu leben, ist das Thema Altwerden hier ein Thema oder eben noch gar nicht? Oder wird das ein Thema? Wie können wir das denn verstehen?
Das sind übrigens wunderbar. Also es ist eine wunderbare Geschichte, die du da erzählt hast, weil es die Vielschichtigkeit dieser Fragen zeigt und weil es im Grunde genommen die Prozessdimension von sich niederlassen in einem neuen Land, auch als Familie, sehr, sehr gut zeigt, oder? Indem du sagst, die eine sagt das und die zweite, die da dabei sitzt, verweist schon auf diesen Prozess, der da am Laufen ist. Beginnen wir vielleicht mit dem Islamischen Friedhof in Vorarlberg. Das ist auch eine Besonderheit von Vorarlberg, dass wir hier in diesem Land schon vor 10 Jahren also begonnen hat der Prozess vor 20 Jahren, aber wir haben ihn eingerichtet vor 10 Jahren, einen islamischen Friedhof eingerichtet haben, einen islamischen Friedhof für alle Muslime und Musliminnen, die in diesem Land leben, hier sterben und hier begraben werden wollen. Dazu muss man wissen, dass in Vorarlberg, in fast jeder Gemeinde, wir haben 96 Gemeinden, in fast jeder Gemeinde Muslime und Musliminnen leben. Das ist österreichweit eine Besonderheit im Grunde genommen. Das heißt, fast jede Gemeinde ist von dieser Frage betroffen. Und als dieser Friedhof eingerichtet wurde, und das ist ein kommunaler Friedhof, also kein religiöser, sondern ein kommunaler Friedhof, das ist sehr wichtig, war völlig klar, dass niemand bei aller Statistik und bei aller Einbeziehung von muslimischen Moscheevereinen und Familien und Gruppen, niemand sagen kann, wie schnell dieser Prozess von der Beerdigung im Herkunftsland der ersten Generation hierher, Beerdigungen hier im Zuzugsland, wie schnell der vonstatten gehen wird. Und es war klar und auch in der Architekturausschreibung vorgesehen, dass das kein Bauprojekt sein kann, wo dann eine riesige Fläche da ist, die sich langsam von den Ecken erfüllt, sondern dass schon die Planung so sein muss, dass es Felder sein werden, kleinere Felder, weil der sich sehr langsam füllen wird. Also das war vorgesehen. Und zugleich muss ich aber sagen, zugekommen auf die öffentliche Hand, auf den Gemeindeverband und die Landesregierung, ist die zweite Generation der türkeistämmigen Muslime. Die wussten, dass das eine Frage wird. Sie wussten, dass ihre Eltern wahrscheinlich da noch länger dass es noch länger dauern wird, bis sie begraben werden. Aber sie wussten auch ganz bestimmt, dass das eine Generationenfrage ist. Und sie haben das dann an so ein paar Beispielen zum Beispiel erwähnt. Diese junge Frau sagt, es gibt in der Türkei ein Feld. Dazu muss man sagen, dass in der Türkei viele schon ein Grab gekauft haben. Also viele der ersten Generation haben in ihren Heimatdörfern schon ein Grab gekauft. Dazu muss man auch sagen, die erste Generation ist oft auch noch mit Leuten aus demselben Dorf verheiratet zum Beispiel. Die zweite Generation und die dritte Generation in Europa, die verheiraten sich zwar zum größten Teil, sage ich jetzt einmal, auch noch innertürkisch, wenn wir das ethnisch sehen, aber die Ehepartner kommen aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Schweden oder sie kommen aus der Türkei zum Beispiel, aus ganz unterschiedlichen Dörfern von ihren Herkunftsfamilien her, beziehungsweise sie sind schon in Österreich geboren. Also alleine das, also ich bringe jetzt Beispiele, die mir die Community selber sagt, ja, in welchem Dorf sind wir dann in der Türkei begraben, wenn wir eigentlich innerethnisch sogar aus völlig unterschiedlichen Dörfern kommen. Also in jeglicher, es zeigen die Zahlen, es zeigen die Entwicklungen auch in anderen Ländern Europa, dass natürlich auch muslimischstämmige Migranten, auch türkeistämmige, auch wenn die erste Generation jetzt noch Gräber in der Türkei hat, dass das Zukunftsland der Grabstätten natürlich hier in Europa sein wird. Und ob das schneller oder langsamer geht, ist eine Frage. Zum Beispiel Corona hat das sehr stark beschleunigt, diese Dimension. Also da gab es eine starke Zunahme an Begräbnissen, weil da ja auch das Reisen nicht mehr so gut möglich war. Und die Zahlen gehen eindeutig nach oben. Was der Islamische Friedhof aber noch zeigt, wir haben ja nicht nur türkeistämmige Migranten, ist sehr interessant, dass er zum Beispiel von Flüchtlingsgruppen stark quasi, dass die sich dort begraben lassen, weil Menschen, die jünger sterben, auch sie können krank werden, sie können Krebserkrankungen entwickeln, sie können Unfälle haben, haben keine Möglichkeit, nach Afghanistan zurückzukehren oder auch größtenteils nicht nach Syrien zum Beispiel, um sich dort begraben zu lassen. Also dieser islamische Friedhof ist sowohl für die Gastarbeitermigration unter Anführungszeichen, die jetzt langsam älter wird, als auch für die Diversität in unserer Gesellschaft generell. In Vorarlberg haben wir 14% Muslime, das ist eine große Gruppe, natürlich ein wichtiger Ort. Aber Gernot, ich möchte hier etwas anhängen noch, weil es, glaube ich, thematisch gut passt. Und das ist diese Frage der Altersstruktur von Migration. Und dort können wir dann gleich spannend. Die Überleitung zu deiner zweiten Frage machen. Was kommt auf uns zu? Und ich zitiere jetzt ein paar österreichische Zahlen, ganz aktuelle, von Ende 2023. Und der erste Satz, den ich dazu sage, ist, Migrationsgruppen sind grundsätzlich junge Gruppen. Wir wegziehen sogar bei Fluchtbewegungen in weiter weg liegende Länder wie Österreich, wenn nicht gerade in der Nachbarschaft das passiert, sind junge Menschen. Und ich gebe da jetzt nur 2, 3 Zahlen, die habe ich extra für diesen Zusammenhang noch herausgesucht. Wenn wir das Durchschnittsalter der österreichischen Staatsbürger hernehmen, also ich bin jetzt bei der Staatsbürgerschaft und sage österreichische Staatsbürger, dann ist das Durchschnittsalter 45 Jahre. Das ist eine Zahl von Ende 2023. Das Durchschnittsalter aller nicht österreichischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen ist 35,9 Jahre. Also schon alleine bei diesen beiden Großgruppen sehen wir schon einen deutlichen Unterschied. Jetzt mache ich einen großen Sprung. Ich gehe zu den Migrationsbewegungen der letzten Jahre, also aus Syrien, aus Afghanistan. Dort ist das Durchschnittsalter 26,4 Jahre. Also wir sehen hier, oder zu 45, 26,4. Und jetzt gehen wir zu der Gruppe, die uns heute besonders interessiert. Das sind Zugewanderte ab den 60er Jahren der sogenannten Gastarbeitergeneration, also aus der Türkei und aus Ländern des ehemaligen Jugoslawien. Und die sind auch noch jünger, also die liegen, Türkei, Staatsbürgerschaft ist 37,9, Serbien in Bosnien ist 41. Also die sind schon näher, sage ich jetzt einmal, oder bei der durchschnittsösterreichischen Staatsbürgerschaft, aber sie sind auch noch jünger. Aber diese Nähe, also diese langsame Annäherung, die rechnen Demografen natürlich seit Jahrzehnten aus. Also wir wissen natürlich, es gibt Leute, die in der Pension zurückziehen, Das ist keine Frage, das habe ich permanent in meiner Umgebung. Die Frage ist, für wie lange? Das ist auch so eine Frage, oder? Ich kann ja heute wirklich für ein paar Jahre zurückziehen, aber dann, wenn ich krank werde zum Beispiel und wenn ich meine Nachkommen dringend brauche, ziehe ich dann eventuell doch wieder her, wo meine Kinder leben. Ja, also das Alter in der Migration, diese Zweiheimischkeit zeigt sich auch in diesen Dimensionen. Aber nur weil jemand in der Pension, also weil sie von diesen Onkeln spricht, in die Türkei zieht, bedeutet das nicht, dass sie dort auch die letzten Lebensjahre verbringen werden. Das muss nicht unbedingt sein. Und wenn man sich in einem Land wie Vorarlberg, 10% der Vorarlberger Bevölkerung sind türkeistämmig, diese Zahl hat kein anderes Bundesland. Also wir können das hier, glaube ich, wirklich in einem Mikrokosmos auch ein bisschen uns anschauen, dann ist völlig klar, dass im Grunde genommen also auch die alten Menschen der Gastarbeitergeneration grundsätzlich in der großen Zahl hier sein werden. Also jeder Demograf, jede Demografin, jeder, der sich mit Integrationsentwicklungen ein bisschen beschäftigt, wird das bestätigen, weil, oder wenn es dann wieder eng wird mit Gesundheit und Krankheit, ja, wo gehe ich hin, wo meine Kinder sind normalerweise? Nicht alle, aber es wird ein namhafter Teil einfach hier sein. Und für uns ist das eher spannend, dass jetzt zum Beispiel Parteien, also bei uns haben ja zum Beispiel Türkeistämmige auch auf lokaler Ebene Parteien gebildet. Was ich da spannend finde, ist, dass die nahe an ihrer Bevölkerungsgruppe da sind. Sogar die Parteien, also diese Partei in Vorarlberg bringt das Thema. Ja, junge Moscheevereins, zweite, dritte Generation, die zum Beispiel Sozialarbeit studiert haben und drum eine Sensibilität haben, kommen, gehen zu Conexia, gehen zur Landesregierung und sagen, du Leute, da ist was, da tut sich etwas, da braucht es etwas. Das wird ein Thema werden. Also wir werden uns in den nächsten Jahren vor allem jetzt zunächst einmal fokussiert auf die sogenannte Gastarbeitermigration, weil die kommen ins Pensionsalter mit diesen Fragen von Alter, Migration und auch Verschiedenheit unserer Gesellschaft, religiöse Verschiedenheit, sprachliche Verschiedenheit, kulturelle Verschiedenheit auf jeden Fall beschäftigen müssen, die Studien nehmen zu, die Arbeitsgruppen dazu nehmen zu. Also das ist deutlich wahrnehmbar.
Ich finde das sehr, sehr plakativ und schön, wie du das darstellst. Das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar. Wenn mit welchen dieser Gruppen haben wir es denn da in Österreich zu tun? Also in Vorarlberg haben wir traditionell eine große Gruppe an Türkischstämmigen, die zugewandert sind. Das ist in anderen Regionen anders. Das habe ich jetzt in Pongau zum Beispiel gelernt, wo die türkische Community wirklich klein ist, so aus Vorarlberger Sicht. Und was bedeutet, also welche Gruppen können wir dann da auch so ein bisschen unterscheiden, vielleicht auch von dem her, wie es uns beschäftigt oder was es für uns bedeutet und sind diese Entwicklungen in allen Gruppen gleich oder entwickelt sich das unterschiedlich? Gibt es auch Migrantengruppen, wo man sagt, die gehen eigentlich auch gar nicht mehr zurück? Also vielleicht auch nicht nur ein paar Jahre in der Pension, sondern die sind eigentlich hier. Die sind hier einheimisch geworden.
Also zum einen, wenn ich jetzt auf deine erste Frage zurückkomme und das wirklich versuche, österreichweit zu sehen und jetzt nicht, also ich sage jetzt nur als Beispiel, der Bregenzer Wald, eine ländliche Region in Vorarlberg, da leben 80 Nationen. Ja? Einfach um nur einmal klar zu machen, wie divers wir geworden sind. Aber ich rede, glaube ich, auch des Verständnisses wegen jetzt von größeren Gruppen, um die es hier geht. Und da kann ich sagen, dass wir in Österreich, dass es diese sogenannte Gastarbeitergeneration ist, also die aus der Türkei kam und die aus dem ehemaligen Jugoslawien kam, die jetzt in dieses Pensionsalter kommen und jetzt quasi Kohorten, also Bevölkerungsgruppen aufbauen und in größerer Zahl präsent sind, wo Pflege ein Thema sein wird. Das heißt nicht, dass es nicht einzelne, wir haben Gesamtösterreich gesehen, schon seit den 70er Jahren eine gewisse Zuwanderung aus Afghanistan, ja. Also aber das sind ganz kleine Gruppen. Also wir sind höchst divers als Gesellschaft. Das spürt man wahrscheinlich in den Städten noch deutlicher als auf dem Land. Aber wenn wir jetzt von so Großgruppen sprechen, die jetzt in dieses Alter kommen, ja, und die quasi dann auch eine strukturelle Frage von Migration, Alter und Pflege werden, würde ich mich jetzt einmal auf diese beiden Gruppen konzentrieren. Was ist da eventuell faktisch zu sagen über die Gruppen, die was dann eine Rolle spielen kann im Pflegebereich und im Bereich des Ansprechens? Da kann man schon sagen, ich bin mir sicher, dass Religiosität und religiöse Diversität eine Rolle spielen im Pflegebereich. Oder da geht es um Kennen von Gepflogenheiten, da geht es um das Kennen von kulturellen Dimensionen und das wird eine Rolle spielen. Da kann ich wieder sagen, dass eventuell der Islam einen größeren Unterschied ausmacht als jetzt eventuell christliche Orthodoxie. Und dann wären wir bei Menschen aus der Türkei, aber natürlich auch aus Bosnien zum Beispiel. Was aber ganz bestimmt auch eine große Rolle spielt, ist, das wissen wir aus ersten Studien, natürlich zum Beispiel, wie gebildet sind diese Gruppen? Ja, also mit welcher Bildung sind sie damals in den 60er, 70er Jahren ins Land gekommen? Welche Berufe haben sie hier eingenommen? Welchen sozialen Aufstieg konnten sie nehmen? Und da muss man sagen, jetzt wieder, ich rede jetzt grob natürlich, ja, also in der Einzelheit kann man noch einmal anders reden. Aber wenn wir uns die erste Generation anschauen, dann wissen wir aus guter statistischer Datenlage, dass die Menschen aus der Türkei doch noch einmal deutlich weniger Schuljahre hatten, quasi, als die Menschen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen. Und das spielt eine Rolle. Das spielt eine Rolle bezüglich Informiertheit, bezüglich auch Fähigkeiten, sich zu informieren, bezüglich, wie abhängig bin ich von der Familie, dass ich mich in dieser Gesellschaft orientieren kann, ja, nein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da doch einmal noch einen Unterschied spüren werden, auch bei alten Menschen zwischen Menschen aus der Türkei und Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die Bildungsjahre, also es ist fast eine doppelte Anzahl von Bildungsjahren, die der Durchschnitt hat, was das ehemalige Jugoslawien betrifft, im Unterschied zur Türkei. Und diese grob strukturellen Dimensionen spürt man in allen Fragen. Das spürt man dann auch in der Wohlhabendheit. Also bis heute, wir können deutliche Integrationsaufstiege von Türkeistämmigen auch in Vorarlberg nachweisen. Da tut sich unglaublich viel. Also die zweite, dritte Generation ist da unterwegs. Trotzdem ist die Gruppe ärmer. Sie ist deutlich ärmer noch, als die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, wenn man sie als Gruppen sieht. Und das muss ich dir nicht sagen, Gernot, und wahrscheinlich auch deinen Zuhörerinnen nicht. Armut spielt eine Rolle, wie viel Geld ich habe, wie wohlhabend ich bin, spielt wieder eine Rolle, wie informiert ich bin, auf was ich zurückgreife, welche Ressourcen ich um mich herum habe. Also das werden schon strukturelle Fragen sein, auf die wir uns vorbereiten müssen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass da gibt's auch schon, also ich zitiere jetzt eher Studien aus Deutschland. Deutschland ist da schon ein bisschen weiter auch in den Studienlagen. Hilft uns aber, weil wir zum Beispiel die Türkeistämmigen oder die Muslime auch gut vergleichen können. Und da ist zum Beispiel ganz klar die Frage, ob eher die Familie den Pflegerückhalt bildet oder auch externe Angebote zum Beispiel in Betracht kommen. Da spielt Gläubigkeit eine Rolle, also Religiosität spielt da eine Rolle, nämlich im Sinne von je gläubiger, desto eher sieht man das nur in der Familie. Aber auch zum Beispiel Informiertheit und der Kontakt. Also je mehr die Leute Kontakt zum Beispiel zur Mehrheitsgesellschaft haben, desto besser kennen sie sich aus und desto mehr beziehen sie auch diese Fragen im Grunde genommen mit ein. Und jetzt kann ich schon eine erste Schlussfolgerung da ziehen. Also Informiertheit spielt eine unglaublich große Rolle. Weil einfach damit die Optionen aufgehen, das Nachdenken über die Frage eine Rolle spielen können. Oder Vielfalt einfach spielt da eine Rolle. Und weniger gebildete Gruppen brauchen eventuell ein bisschen andere Informationsangebote als schon besser gebildete Gruppen. Ja, also da muss man, glaube ich, beginnen an diesen strukturellen Fragen, am Kontakt, dieser Kontakt, der sowieso... Also Kontakt ist wirklich in der Integrationssoziologie für mich das interessanteste Phänomen überhaupt. Also das ist wirklich ein Hard Fact, wie relevant Kontakt ist für ganz viele Dimensionen. Aber auch hier wieder, das hat sich erwiesen in diesen Studien, dass einfach Kontakt zu mehrheitsgesellschaftlichen Menschen eine große Rolle spielt, ob ich das Alter, wie gestaltungsfähig ich das Alter auch sehe, quasi, wenn ich Migrant oder Migrantin bin. Also um jetzt auf diese Fragen von euch auch in einem, was bei euch eine Rolle spielt, zurückzukommen. Also dieser Kontakt zu diesen Bevölkerungsgruppen, und das ist dann natürlich noch die Frage, wie man den herstellt, wird eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Und damit werden zum Beispiel auch Schlüsselpersonen, also sogenannte Role Models oder Vertrauenspersonen aus diesen Communities, eine ganz große Rolle spielen, wenn man die Menschen ansprechen will, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommen will, wie sie sich das vorstellen und wenn man auch die Familien entsprechend unterstützen will. Und das Zweite ist ganz klar, es wird über die zweite Generation gehen, weil es ist die zweite Generation, vor allem sind es die Frauen, die da jetzt schon ein bisschen auch in die Quetsche kommen, ja, mit den althergebrachten Vorstellungen, die einfach da sind. So, ich habe eine Bregenzer Wälder Mutter, 1925 geboren. Da war die Vorstellung klar, dass die Pflege in der Familie sein wird. Ja. Also da muss ich nicht in die Türkei gehen oder zu den Türkeistämmigen. Das war einfach völlig klar. Und ich habe sehr viel zu tun mit Frauen, die ein bisschen jünger sind als ich, aber jetzt genau auch in dieser Frage. Ja, die sind natürlich stark konfrontiert mit diesen Vorstellungen der Eltern, dass es diese Frauen sein werden, die quasi diese Pflege im Grunde genommen zu leisten haben. Und es sind diese Frauen und die Familien dieser Frauen, die, glaube ich, eine ganz wichtige Gruppe sind, um in dieser Sache in Kontakt zu kommen und auch um wirklich die Angebote unserer Gesellschaft dort gut zu verbreiten.
Mir fallen zwei Dinge dazu ein. Und die verbinden sich dann vielleicht auch nochmal sehr schön. In einem Projekt, das wir vor Jahren mit der Gemeinde Rankweil gemacht haben, wo es um Lebensgeschichten von Bürgern in Rankweil ging, wurde eine Geschichte erzählt. Da gibt es diese Siedlung Paspels, eine klassische Arbeitersiedlung eines Industriebetriebes, den es inzwischen schon nicht mehr gibt. Die Gemeinde hat diese Siedlungen übernommen. Da gibt es auch Sozialarbeit, die dort aktiv ist. Und im Rahmen des Projektes wurde erzählt, dass es zum allerersten Mal jemand aus dieser Siedlung sich jetzt als Option angeschaut hat, in ein betreutes Wohnen zu ziehen in der Gemeinde. Und das war wie ein Durchbrucherlebnis, so quasi, dass das kulturell gelingt. Und das Verständnis entsteht, das ist auch ein Angebot für uns. So, also in dieser Gruppe, und das war für mich total spannend, weil ich mir gedacht habe, wie gibt es das? Die arbeiten jetzt 40 Jahre hier, die sind im Grunde integriert, die leben mit, das ist nicht irgendwie so weit weg, oder? Das Leben ist, das ist nicht die große Form einer Parallelgesellschaft oder so etwas. Und selbst da war es das zu sagen, das ist ein Angebot auch für mich. Und dann noch die zweite Geschichte dazu, die wir selber immer wieder hören, von klassisch Einheimischen, wenn man so will, die sagen, ja, aber wenn ich da einen Dienst in Anspruch nehme und da jemand zu mir kommt, ja, was sagen da die Nachbarn dazu? So quasi, das muss doch die Tochter oder die Schwiegertochter machen, ist so die klassische Art, sich das zu denken. Also, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist ja grundsätzlich schon eine Herausforderung. Und dann kommen hier noch Barrieren dazu, um zu sagen, ja, darf ich das tun? Sind das Angebote auch wirklich für mich? Und ich stelle mir das wirklich als große Herausforderung vor.
Und ich glaube, du beschreibst generell, Gernot, damit, wie Veränderungsprozesse bei uns in unserer Gesellschaft in den Teilgruppen abläuft. Wir haben vorher darauf hingewiesen, dass Migration grundsätzlich ein Phänomen junger Menschen ist. Das heißt, die kommen, was ist eigentlich das Wichtigste? Der Aufbau der Existenz. Dann kommen überhaupt die Kinder. Ja, nein, wenn sie da sind, wie bewältige ich das? Ja? Und ich glaube, jede Gruppe bewältigt schon einmal zunächst die Aufgaben, die ihr existenziell gestellt werden. Das sind die Fragen, um die sie sich kümmert. Da hat sie wirklich zu tun. Und das heißt, dass jetzt Alter kommt, das muss man sich wirklich wie einen Stufenprozess vorstellen. Dazu kommt noch, dass diese sogenannte Gastarbeitergeneration unter Anführungszeichen, sowohl auf der Ebene der aufnehmenden Gesellschaft, also der österreichischen Gesellschaft, wie der Menschen selbst, ja im Grunde genommen nach einer Rückkehr gedacht haben. Die haben ja nicht frühzeitig schon das Altsein in dieser Gesellschaft vorweggenommen, ja, sondern da gab es auch noch ganz andere Bilder. Also diese Prozesse sind Generationenprozesse und sie sind so wie Lebenslaufprozesse. Und in jeder Phase der Migration stellen sich andere Herausforderungen, die Leute auch vor genug, sage ich jetzt einmal, Anstrengung stellt. Ja, und man verschiebt ein bisschen das Nächste. Also ich fand das faszinierend, dass so früh in Vorarlberg dieses Thema des islamischen Friedhofs aufkam. Das war wirklich, und ich muss auch dazu sagen, wenn es vielleicht nicht Rahmenbedingungen gegeben hätte, die hier einfach da waren, dass das dann sofort aufgegriffen worden ist, ja, hätte das auch noch 20 Jahre dauern können. Also da ist schon was zusammengekommen. Die einen, die es aufgreifen und thematisieren, früh antizipieren, ist auch ein interessanter Typus, der das damals gemacht hat, Typus an Akteuren. Und eine, ich würde schon sagen, Rahmenbedingungen, die das früh aufgegriffen haben. Ja. Aber das war eher, ist ein bisschen auch im Umfeld eine Ausnahme, im Grunde genommen, von dem her. Also da waren die Leute wirklich, wirklich früh dran. Aber eine Migrationsbiografie hat ihre ganz eigenen Herausforderungen. Und am Beginn steht nicht, wie lebe ich im Alter. Also da gibt's wirklich ganz andere Herausforderungen. Und das Zweite, was du, glaube ich, sehr gut erwähnt hast, wie, ja, so läuft's, wirklich so läuft es, über solche Aktionen und dann die ersten Familien, die reingehen, ja, so läuft es. Und das Dritte, also es spielt eine große Rolle, was sagt die Community, was sagt meine Umgebung zu dieser Sache? Jeder und jede weiß, dass das kommen wird, aber so eine Art, ein Gruppenverständnis dafür herzustellen. Diese Arbeit haben die Leute jetzt vor sich, also vor allem diese Generation, die davon betroffen ist. Und ich glaube, dass das vor allem auch die Frauen sind, ja, die daran arbeiten werden, dass man sie einerseits im Arbeitsmarkt sieht und sieht, dass sie auch zunehmend wollen. Die haben gute Ausbildungen. Die Wirtschaft sagt, bitte sowohl Kinderbetreuung wie auch Alter, nehmt uns bitte nicht die Frauen, die gut gebildeten zwischen oder vor 60 beziehungsweise 64, die brauchen wir. Und dazu gibt's aber einfach andere Bilder auch, zum Teil in den Communities und auch noch in der Gesellschaft. Und das werden diese Menschen auch lösen. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass sie das dann in einer guten Zusammenarbeit mit den Institutionen oder auch mit uns, dass wir da gute Wege gehen werden. Aber diese Prozessdimension, ich finde es faszinierend, Gernot, oft, weil ich lese das in Büchern, ich bin selber Historikerin, ich finde das faszinierend, jetzt wir als Zeitzeugin bei solchen Veränderungsprozessen von Gruppen dabei zu sein. Ja? Und in 20 Jahren sagt man, wann war da? Jetzt heute ist ein Drittel unserer Menschen in der Pflege oder auch bei der Hauspflege oder wo auch immer, sind Türkeistämmige, haben Familiennamen, die auf diese Herkunft verweisen, wie es Trentiner, italienische Namen bei uns auch gibt, völlig selbstverständlich schon, dass sie einfach dazugehören. Aber wir sind jetzt wie Zeitzeugen und Zeitzeugen dieser ersten Schritte eigentlich, die da gegangen werden. Mhm. Das finde ich faszinierend und interessant.
Jetzt haben wir einen spannenden Bogen gezogen, so von Verstehen, Migration ist ein junges Thema per se, das Thema Alter, also es ist ja wie bei mir selber, oder? Mit 20 habe ich mich ja auch nicht gefragt, wie ich dann alt werde. Das beginnt jetzt langsam, dass ich mir auch eine Vorstellung machen kann, ich werde vielleicht auch tatsächlich alt. Also ich sterbe dann nicht einfach jung, sondern ich werde alt. Und das bedeutet dann ein paar Dinge im Leben und da muss man über ein paar Dinge nachdenken. Aber sagen können wir ja auch noch gar nicht, wie das sein wird. Also es ist ein Vortasten, ein ständiges, ein Auseinandersetzen mit der Thematik. Wir tun das jetzt als Zeitpolster vielleicht ein bisschen intensiver im Moment gerade, weil wir uns sowieso beschäftigen mit dem Thema, was heißt denn gut alt werden? Und ich habe jetzt von dir gehört, dass es so zwei Dinge gibt, die irgendwie, oder drei Dinge gibt, die für diesen Prozess, um den mitzugestalten, um da aktiv zu sein, die diesen Prozess prägen können. Und das eine ist, wie gelingt uns, Informiertheit zu schaffen? So. Das Zweite, was ich gehört habe, ist, Kontakt ist das Schlüsselthema und zu schauen, wo sind in diesen Communities die Role Models, die gehört werden, die vorausgehen dürfen, sollen und das auch können. Und ich glaube, diese Sensibilität zu haben und das zu verstehen, dass es hier um einen Prozess geht, bei dem wir alle noch nicht wissen, wo der genau hinführt, weil das hat den Prozess so an sich und wo wir vielleicht manches auch ausprobieren, das vielleicht auch nicht klappt, so entsteht Lernen. Das sieht man schön und oder habe ich jetzt gehört und ich ziehe jetzt auch da nochmal die Parallele zum muslimischen Friedhof, wie du das geschildert hast, so der soll klein anfangen und wachsen, weil niemand weiß die Zeit und die Geschwindigkeit. Aber es ist ein Thema, das da ist. Das ist eigentlich ein sehr schönes Symbol für das auch, was so gesellschaftlich zum Thema Altern passiert über diese Migrationsgruppen hinweg. Gibt es denn etwas, wo du sagst, das wäre für uns als junge Freiwilligenorganisation, Zeitpolster etwas, wo du sagst, das könnte ich euch quasi ans Herz legen oder empfehlen?
Also zum einen möchte ich einfach sagen, was soll ich einer so fokussierten Zusammenfassung noch hinzufügen? Ich finde wirklich, dass das eine sehr fokussierte und in meinen Augen unser Gespräch sehr genau zusammengefasste, jetzt so wie eine Schlussposition von dir war. Ja, ich möchte vielleicht zwei Dinge mitgeben, weil eine Sache habe ich mir noch notiert, dass, glaube ich, so eine Gruppe, die euch zuhört in diesem Podcast, ja, dass die interessieren würde. Also du hast vorher die Zweiheimigkeit noch betont. Also was ich ja auch mitbekomme, nur auch um zu sehen, wie herausfordernd diese Phase im Grunde genommen im Moment auch ist. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist ungefähr so alt wie ich, ein bisschen jünger, und hat in den letzten Jahren diese Frage der Pflege ihrer Eltern gehabt, hat sie immer noch, aber hatte sie eine Zeit lang sehr dringlich. Und sie kommt klassisch aus einer Gastarbeiterfamilie der ersten Generation Türkei, wo die einen Kinder noch zurückgewandert sind, wieder in die Türkei und dort dann ihr Leben weitergeführt haben und die andere Hälfte der Familie ist da geblieben und auch die Eltern. Und wenn das keine Staatsbürger sind, keine österreichischen, dann ist es fremdenrechtlich sowas von unglaublich kompliziert, auch nur eine gemeinsame Pflege der Eltern zum Beispiel hier in Österreich zu machen, weil du brauchst ein Visum, wenn du aus der Türkei kommst. Diese Visumserstattung ist unglaublich kompliziert, schwierig, geht zum Teil auch nicht. Also wenn man mit der Generation zu tun hat, die, wie ich jetzt, ja, also diese zweite Generation, die jetzt ihre erste zum Beispiel auch noch pflegt, also diese, wir nennen das Transnationalität, und zunehmend leben Menschen transnational natürlich, die Familienbeziehungen sind transnational, ist für diese Familien schon auch mit Herausforderungen verbunden, wo ich sage, das weiß fast niemand. Ja, also ich hatte 4 Geschwister und wir mussten uns nicht mit Visa-Geschichten herumschlagen, einfach nur, um unsere Eltern gemeinsam pflegen zu können. Also ich finde das wirklich eine wirklich wichtige Botschaft, die wäre mir vor 10 Jahren auch nicht so eingefahren wie jetzt, wo ich selber das kenne, Eltern zu pflegen und was da Gleichaltrige für andere Herausforderungen haben, obwohl sie breitesten Vorarlberger Dialekt sprechen, hier aufgewachsen sind und das ja wirklich unsere Familien auch sind. Das finde ich sehr wichtig. Und das Zweite, ja, bleibt im Lokalen einfach aufmerksam. Also ihr habt ja viele lokale Gruppen. Man, so eine Kontaktaufnahme und quasi die Role Models zu finden, das geht nicht im Sinne, wir machen eine Sitzung und dann haben wir es. Sondern bleibt aufmerksam für eure Umgebungen. Wer ist in eurer Umgebung? Wer lebt in eurer Umgebung? Wie alt sind die Menschen? Gibt es Moscheegruppen? Gibt es kulturelle Gruppen? Gibt es, die Gemeinden wissen da meistens recht gut Bescheid. Gibt es Personen, die vielleicht einen Beruf haben und drum besonders in diese Gruppen hineinragen? Also diesen Kontakt zu pflegen und die Information zu pflegen ist keine einmalige Sache, sondern ist eine Sache, aufmerksam zu bleiben, analytisch zu bleiben, empirisch zu bleiben, also wirklich gut zu beobachten und diesen Kontakt nach und immer wieder zu setzen. Es ist keine Einmalaktion im Grunde genommen, sondern braucht die Aufmerksamkeit für die lokale Umgebung. Und dann im Kontakt bleiben und in der Information und immer wieder das zu machen, das ist ein längerfristiger Prozess auch eines, ja, einer Kontaktpflege, um quasi der Diversität unserer Gesellschaft gerecht zu werden.
Das nehme ich mir total gerne mit. Das wird uns sicher lange beschäftigen, wie uns da ein Weg gelingt und wie wir das machen können. Wir sind erst am Anfang als Organisation dieser Überlegungen. Ich sage schon mal herzlichen Dank, aber ich stelle dir zum Abschluss die Frage, die wir allen stellen, die wir in diesen Podcast einladen. Was zählt im Leben?
Was zählt im Leben? Etwas zu haben, das Sinn gibt und im Kontakt mit den Menschen zu sein.
Das sind wunderschöne Schlussworte für diesen Podcast. Ich merke schon, wir könnten hier bis spät in die Nacht über dieses Thema reden. Du hast eingangs gesagt, ich habe einen großen Kopf und viel, da ist viel, ganz viel drin. Das wird so sehr deutlich. Ich sag dir vielen, vielen Dank und hoffe, dass wir uns mit ein bisschen Abstand vielleicht wieder unterhalten können darüber, was uns vielleicht schon geglückt ist in ersten Schritten. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns diesen Einblick zu geben.
Ich danke dir, Gernot, und alles Gute für alle Menschen, die in eurem Programm und in eurem Projekt, das ich als sehr, sehr sinnvoll ansehe, mitarbeiten.
Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolster-Gruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.